Anschluss, der Fußball-Podcast.
Goede dag allemaal. Das ist niederländisch und damit begrüße ich unsere Hörerinnen und Hörer aus Amsterdam. Ich bin in Amsterdam und Fabian hat seine Residenz in St. Petersburg verlassen und ist jetzt da, wo ich normalerweise auch ab und zu mal bin während dieser Europameisterschaft. Du bist in Köln. Hallo nach Köln. Hallo Köln.
Was dir gefällt, schalalalalala, die ganze Welt, schalalalalala, na 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 na, nur die Liebe zählt. Das waren noch die Höhner, glaube ich. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich melde mich aus Köln, der Stadt am Rhein, und wir haben so ein bisschen die Plätze getauscht. Also du bist jetzt ja nicht in St. Petersburg, aber ich glaube, das ist hier dein Zimmer, was sie mir zugeteilt haben in dieser Unterkunft. Das riecht so ein bisschen nach deinem...
Das mufft, ne?
Das mufft so ein bisschen, ja.
Ja, genau. Das stimmt. Ich habe auch lange nicht mehr meine Wäsche sauber gemacht und die liegt da wirklich unsortiert auf dem Boden, die Schmutzwäsche. Und da ich aber ab und zu rein auch laufen gehe, riecht sie natürlich dann auch nach Schweiß. Aber diesen Geruch, den magst du ja auch ganz gerne als Marathonläufer.
Das ja, du hättest aber auch eigentlich mal ganz gut dein altes Schulbrot, habe ich dir doch gesagt, vor den Sommerferien mal aus dem Rucksack, aus dem Ranzen rausnehmen können.
Das vergammelt da davor. Das liegt ja immer noch. Habe ich das vergessen. Bevor wir über die wirklich wichtigen Dinge reden, Fiete Arp geht nach Kiel zu Holstein, wird ausgeliehen. Wollen wir einmal kurz das Setting, so das Surrounding, unsere Arbeitsumgebung beschreiben. Also du zeichnest, wenn ich das richtig verstehe, jetzt diese dritte EM-Special-Anstoßfolge im Hotel auf, in dem ich ja auch normalerweise bin, wenn ich nicht unterwegs bin, richtig?
So ist es. Es ist nicht weit, wenn man aus dem Fenster schaut, dann kann man die Doppelspitze sehen. Und damit meine ich jetzt nicht die, die der deutschen Mannschaft eigentlich mal gut getan hätte, sondern die Doppelspitze des Doms. Warum ich jetzt hier bin, kann ich auch gerne gleich noch erzählen. Genau, ich bin in Köln, ich bin in dem Hotel, in dem du auch gewesen bist. Und du bist dort, wo man eigentlich in Sommerzeiten, ich sage jetzt mal so ein bisschen eigentlich schon als kleinen Spoiler, in Sommerzeiten eine prima Zeit und auch in Winterzeit und auch in Herbstzeiten, eigentlich kann man da ganzjährig eine wunderbare Zeit verbringen. Du bist in Amsterdam.
Genau, normalerweise müssten wir jetzt Legalize It oder Hits from a Bong drunter legen, aber das machen wir nicht an dieser Stelle. Ich bin in Amsterdam, weil ja morgen hier das erste Achtelfinale steigt. Man könnte auch sagen, das erste Grachtelfinale zwischen Wales und Dänemark. Und ich bin, und das ist wirklich sehr skurril, also wir sind untergebracht in einem sehr schönen Hotel, das ist nicht weit von der Johan Cruyff Arena entfernt, wir sind im Süden Amsterdam, aber wir sind schon doch eine Weile auch von der Innenstadt entfernt und ich bin in einer Bubble, also ich darf, und das sind hier die Corona-Beschränkungen, ich darf mich eigentlich nur zwischen dem Testzentrum, da muss ich morgen noch einen negativen Corona-Test durchführen, damit ich ins Stadion darf, dem Stadion, dem Hotel und dem Bahnhof, ich bin nämlich mit der Bahn von Köln angereist, bewegen. Ich darf nicht in die Stadt. Das ist die offizielle Regelung. Ja, so ist das. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, dann gucke ich hier auf Hochhäuser. Das ist so der Charme eines Industriegebietes. Und ich kann die Autobahnen sehen. Und ich kann sogar dahinter den Nebel, es ist sehr neblig und sehr regnerisch. Ich bin auch viel zu kalt angezogen. Ich habe mein Sommeroutfit aus Köln mitgenommen. Nur ein dünnes Jäckchen, aber das ist ein Regenjäckchen. Und ich kann die Autobahn sehen und ich gucke mal, nach Utrecht sind es 34 Kilometer, nach Groningen sind es 176, wenn das meine kranken Augen erkennen. Köln ist nicht angezeigt. Aber erzähl du doch mal, warum du jetzt St. Petersburg verlassen hast.
Erstmal noch ein Tipp an dieser Stelle. Also solltest du heute Abend frieren, dann hol dir doch einfach nochmal ein Cognacchen dazu. Du weißt ja, das ist das Wärmste unter diesen. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass, gut, dass du es erklärt hast, dass du nicht in einer Markus-Bubble bist. Denn in der Markus-Bubble-Mangel war ja Leroy Sané nach seinem Auftritt. Und zwar hat Markus Bubble ja gesagt, der spielt Bälle. Wenn du das in der Kreisliga C machst, wirst du von deinen Mitspielern zusammengeschissen. Da kommen wir aber vielleicht auch noch später zu. Ja, warum bin ich jetzt nicht mehr an der Neva? Warum bin ich nicht ausgerechnet heute an diesem Freitag, an diesem 25. Juni 2021 an der wunderschönen Neva-Brücke direkt gelegen an der Eremitage, an einem der bedeutendsten Kunstmuseen auf der ganzen Welt?
Oder Museums.
Einem der Museums auf der ganzen Welt. Warum bin ich nicht mehr da? Ja, weil es, ich habe es, glaube ich, mal in der einen überraschend anderen Special Edition mit Auslandseindrücken erklärt. Es ist ja wirklich so, dass es in Russland eine extrem hohe Dunkelziffer gibt, was die Corona-Fälle angeht. Und zwar warum? Weil die Russinnen und Russen Corona mit einer großen Ignoranz begegnen. Also zu der Zeit, als ich da gewesen bin, gab es in Moskau, ich glaube, das habe ich schon mal geschildert, täglich zwischen 6, 7, 8 und 9 und teilweise 10.000 neue Fälle. Jetzt ist natürlich Urlaubszeit, es ist Reisezeit und viele, vor allen Dingen auch reiche Russinnen und Russen, reisen im Sommer dann nach St. Petersburg und schleppen natürlich das Virus mit. An öffentlichen Plätzen gibt es keine Maskenpflicht, es wird sich nicht dran gehalten. Man geht mit 12 Mann in einen Fahrstuhl ohne Maske, man steht mit schwitzigen Armen eng an eng und alle röcheln und alle husten. Und es ist natürlich auf der einen Seite das, was man an Fällen mitbekommt, die halbe Wahrheit, weil auf der anderen Seite, weil man eben so ignorant mit dem Thema umgeht, gibt es auch keine ganze Wahrheit. Das heißt, die Leute testen sich auch nicht, die lassen sich auch nicht testen. Und uns, damit will ich jetzt sagen, ich war mit einem Kollegen und noch mit einem Aufnahmeleiter in St. Petersburg, uns wurde das am Ende ein bisschen zu heiß dahingehend, dass jetzt ohnehin in der kommenden Woche keine Achtelfinalspiele in St. Petersburg gegeben hätte. Und wenn es aber wiederum dann doch uns auch irgendwie getroffen hätte, jetzt gar nicht mal in Form einer positiven Corona-Erkrankung, sondern in Form davon, dass Russland dann plötzlich auf mal Virusvariantengebiet wird, wäre es ja so gewesen, dass wir nach unserer Wiederkehr bis zu 14 Tage möglicherweise hätten in Quarantäne gehen müssen. Dann wären wir eben nicht nur für dieses Turnier nicht mehr zur Verfügung gestanden oder hätten nicht mehr für dieses Turnier zur Verfügung gestanden, sondern, ich will jetzt mal so ein bisschen übertreiben, auch dieser Sommer wäre natürlich dann dahin gewesen, wenn man dann eines Tages wieder in das schöne Nobelviertel kommt, in die Heimat.
Stimmt,
und
Hamburg.
Und dann, Grüße nach Hamburg. Und dann sitze ich da in meiner schlecht isolierten, runtergekommenen Bruchbude, die, ne, wie so ein Misthaufen in einem Feld voller Sonnenblumenfeldern im Nobelviertel steht. Dann sitze ich dann da und kann nur aus dem Fenster gucken, während die Leute draußen mit dem Stand-Up-Paddling-Board vorbeifahren. Nein, also das ist natürlich jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt, aber deshalb sind wir zurückgekommen. Und was soll ich sagen, es gibt trotzdem eine kleine Aufwandsentschädigung, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber es gibt trotzdem deswegen einen Plan B, eine Reisevariante B. Ich bin jetzt erstmal in Köln und darf dann das Achtelfinalspiel der Franzosen in Bukarest sehen. Und deswegen habe ich meinen Dacia auch schon gepackt und fahre mit Mehmet Scholl auf dem Beifahrersitz dann zusammen runter nach Rumänien, um in Bukarest die Schweiz gegen Frankreich zu sehen.
Witzig, hast du das mitbekommen von den 6 französischen Fans, die Budapest und Bukarest verwechselt hatten beim letzten Spiel? Haben die Franzosen ja in Budapest gespielt und 6 von denen sind in Bukarest gelandet und waren dann ein bisschen irritiert, haben offenbar diese beiden Hauptstädte verwechselt. Das fand ich ganz witzig. Und weniger witzig ist das, was du aus St. Petersburg berichtet hast. Es gibt ja viele Finnen, die sich jetzt mit dem Coronavirus infiziert haben, nachdem sie aus St. Petersburg zurückgekehrt sind. Denn Finnland hat da ja auch gespielt, zuletzt gegen, korrigiere mich, gegen Belgien, ne?
Finnland hat gespielt gegen Belgien, genau. Als Romelu Lukaku wieder 2 Tore gemacht hat, als Kevin De Bruyne, Man of the Match, wurde, genau, gegen Finnland, gegen Belgien, ja,
genau, recht. Und viele von denen sind halt, Corona-positiv aus St. Petersburg zurückgekehrt. Das passt ganz gut zu deinen Schilderungen. Und hier sieht's
so aus. Hast du das auch mitbekommen? Das fand ich nur noch ganz kurz dazu. Also ich habe dazu auch noch so eine absurde Erklärung gefunden, und zwar von dem Mika Salminen, das hat der Deutschlandfunk heute auch nochmal aufgegriffen. Und zwar.
Wer ist denn Mika Salminen? Wer ist das?
Das ist Finnische Institut für Gesundheit. Und zwar war das so, dass das ja so war, die sind ja ungetestet nach Rückkehr wieder ins eigene Land gefahren. Dazu muss man ja wirklich sagen, die können ja wirklich mit Fernbussen anreisen. Also St. Petersburg, finnische Grenze, das sind, weiß ich, 200 Kilometer maximal, also wahrscheinlich sogar noch weniger. Auf jeden Fall ist es nicht weit. Nach Helsinki sind es 4,5 Autostunden, du kannst aber eben im Auto rüberfahren. Haben eben auch viele dann mit dem Fernbus gemacht. Und Mika Salminen hat dann gesagt so, ach übrigens, da sind so viele Leute dann ungetestet ins Land gefahren, da, weil es halt einfach zu viele Busse da an der Grenze waren. Und dann haben die gesagt, so komm, ja, dann rein, ne? Dann rein, einfach mal durchgewunken. Und jetzt haben die da mehr als 50 Fans mit dieser Delta-Variante, was überhaupt gar nicht witzig ist, im Gepäck. Und wir wissen ja, dass die, also alleine auch in Russland, das weiß ich, 90% der Infektionen ausmacht. Also 90% der Corona-Fälle sind mit dieser Delta-Variante unterwegs. Und wir wissen ja wiederum auch, dass die resistent ist gegen, nicht zu 100%, aber dass die halt auch etwas mit schon geimpften Menschen machen kann.
Ihr hört Anstoß, das Coronavirus-Update. Dazu noch ein, zwei Anmerkungen aus Amsterdam. Die dänischen Fans, die dürfen morgen bei dem Spiel dabei sein. Die müssen innerhalb von 12 Stunden hier in Amsterdam ein- und wieder ausreisen. Die Fans aus Wales, die sind nicht zugelassen, weil ja Wales nicht auf der Liste der sicheren Länder steht. Und deswegen wird die Stimmung morgen wahrscheinlich in dem Stadion auch nicht ganz so gut sein. Wobei der dänische Verband mit bis zu 4.000 dänischen Fans rechnet. Dänemark hat ja morgen sein erstes Auswärtsspiel, wenn man so will. Die drei Vorrundenspiele haben ja alle in Kopenhagen stattgefunden. Aber jetzt haben wir so sehr über die unangenehmen Dinge gesprochen. Wenn wir schon mal dabei sind, reden wir jetzt über was richtig Unangenehmes. Das ist die Leistung der deutschen Mannschaft gegen Ungarn.
Ganz kurz, ja, darf ich noch mal ganz kurz dazwischen grätschen von natürlich. Der Seite, weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Das finde ich ganz witzig. Genau. Genauso, ich habe mich mal mit diesem Reisethema befasst. Nur ganz kurz, die Dänen haben ja das Homeoffice, wenn du so willst, verlassen. Die Engländer sind auch da, die Nationalmannschaft mit dem größten Homeoffice-Anteil, die würden im Falle eines Finals nur ein einziges Mal ihr Land verlassen. Und du weißt doch sicherlich als guter Sportjournalist, wer denn der Vielflieger, wer der Überflieger in Sachen Fußball-Europameisterschaft, was die das Schweiz, Reisen angeht. Genau, die Schweizer sind
es. Die waren ja in Baku unter anderem.
Genau, die haben jetzt schon 13.000 Reisekilometer. Und wenn sie ins Finale kämen, spielen gegen Frankreich, dann wären es über 17.000 Kilometer mit der Reiseroute, mit dem Navigationssystem für Manuel Akanji und Co. Zürich, Baku, Rom, Amsterdam, London. Da freut sich nicht nur der Regenwald, sondern da freut sich natürlich dann auch der ein oder andere für mit unterschiedlichen Zeitzonen natürlich auch jede Menge Reisestress. Das nur nochmal so ganz kurz nebenbei. Das bekommt ihr auch für eure
Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit, genau so ist es.
Ja, ganz so viele,
wir Deutschland sprechen?
Entschuldigung. Genau, ganz so viele Reisekilometer hat der Flitzer, der vor dem Anpfiff des Spiels Deutschlands-Ungarn, der deutschen Mannschaft gegen Ungarn, die Regenbogenflagge gezeigt hat, nicht auf seinem Tacho. Aber wir haben ja gefragt auf unserem Twitter-Account, Anstoß-Podcast, so heißen wir übrigens auch bei Instagram, wir haben gefragt, wer war euer Star of the Match? Leon Goretzka, Jamal Musiala oder der Flitzer? Die meisten User haben sich für Goretzka, ich glaube, 40% entschieden. Wie hättest du abgestimmt, wenn du stimmberechtigt gewesen wärst?
Ja, hätte ich auch gemacht. Finde, Leon Goretzka hat ein großes Herz bewiesen. Ne? Goretzka habe ich ja auch mal unter deinen Tweet darunter gesetzt. Das müsste dem Tweetsrichter auch nicht entgangen sein, weil ich das schon auch beachtlich finde, wie jemand in dieser Position, mit dieser Stellung, mit dieser Reichweite, mit dieser Aufmerksamkeit immer wieder diese Signale setzt, nicht nur jetzt mit seiner Herzaktion in Richtung da des hässlichen Blocks, der hässlichen Fratze, in Richtung der hässlichen Fratzen aus dem Ungarn-Block, sondern das hat er natürlich auch schon vorher mit seiner Geschichte mit Kimmich, mit WeKick Corona und so gemacht, und solche Chancen lässt er sich nicht entgehen. Und auf der anderen Seite ist die UEFA dann ja auch eher der Chancentod, was das Setzen von Zeichen für Vielfalt und Toleranz angeht. Von daher ist das, finde ich, eigentlich so ein ganz schöner Gegensatz.
Ja, da hast du komplett recht. Also er war ja Goretzka, er war auch Skoretzka, weil er das Tor zum Achtelfinale geschossen hat. Leon Goretzka ist jemand, der guckt über den Tellerrand hinaus. Man könnte auch sagen, er guckt über das Rasenrechteck hinaus. Man könnte ihn auch den neuen DFB-Außenminister nennen, finde ich, wegen dieser Aktion. Und das war eine richtig starke Aktion, finde ich. Er ist so eine Art Außenminister in Fußballschuhen. Und Leon Goretzka, ja, der hat was zwischen den Ohren. Man sagt ja vielen Fußballern nach, sie seien gleichgültig und würden im Prinzip nur so in ihre eigenen Bubble leben. Aber Leon Goretzka, der hat durchaus auch Herz und Hirn. Und das fand ich sehr, sehr gut, was er da gemacht hat. Auch sportlich übrigens fand ich das sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wollen wir schon auf Dienstag gucken, Achtelfinale gegen England, oder wollen wir noch so ein bisschen, wir sind jetzt ja 2 Tage nach dem 2:2 von München gegen Ungarn, wollen wir auch das, was wir da gesehen haben, noch so ein bisschen aufrollen. Was meinst du?
Ich glaube ja, das, was passiert ist, haben jetzt auch schon viele thematisiert. Ne? Also sowas wie, aus dem Hintergrund müsste Goretzka schießen. Es war, das, die deutsche Mannschaft wankte ja so ein bisschen wie in Wankendorf, obwohl in Wankendorf wies sie die Ungarn am Ende in die Schrankendorf. Aber jetzt war es ja tatsächlich so, dass es kurz vor dem Ausstand und bis zur 84. Spielminute die Deutschen ausgeschieden waren, und dann kam eben Goretzka mit dem Schuss aus dem Hintergrund und er schoss und er traf. Also ich denke, Es war, wie du auch, glaube ich, so schön geschrieben hast, aufregend. Am Ende mit dem Happy End. Am Ende ist nicht Rente mit, wie alt ist Jogi Löw jetzt?
61.
Nicht Rente mit 61, nochmal vertagt, nochmal die Verlängerung. Lass uns doch nach vorne schauen. Was denkst du?
Ja, wir schauen nach vorne. Ich will vielleicht ein, zwei Sätze dazu noch. Viele haben sich ja gewundert über die Leistung gegen Ungarn. Aber wenn man mal zurückgeht in die Phase September 2020, da gab es ja den Restart, die ersten Länderspiele des Jahres 2020, die gab es ja wegen Corona erst im September. Das war im Prinzip diese Leistung da in München vorgestern, der fehlende dritte Teil in der Trilogie der Peinlichkeiten. Dazu gehört das 0:6 in Spanien, dazu gehört das 1:2 gegen Nordmazedonien und dazu gehört auch das 2:2 gegen Ungarn. Es war zwar keine Niederlage, aber die Leistung war ja gefühlt wie eine Niederlage. Und ja, es ist, finde ich, auch bezeichnend für diese deutsche Mannschaft, die ganz krasse Ausschläge hat nach oben, Portugal, und nach unten Spanien, Nordmazedonien und neuerdings jetzt auch Ungarn. Man weiß nicht, woran man bei dieser Mannschaft ist. Und viele nehmen ja jetzt genau das Argument und sagen, ja, und genau deswegen schlägt Deutschland England. Einige sind sogar so euphorisch, die dann sagen, das Viertelfinale gegen Schweden oder die Ukraine ist machbar. Wir sind im Halbfinale. Lass uns mal Stück für Stück vorgehen. Was sollte deiner Meinung nach am Dienstag in England anders werden? Wie muss der Bundestrainer reagieren? Was muss er verändern?
Also erst einmal fange ich ein bisschen in der Totalen an und denke, also irgendwie müssen wir den Laden da hinten dicht bekommen. Ne? Also so einfach, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft Gegentore bekommt, wird es gegen England natürlich nicht funktionieren. Ich bin dahingehend etwas zuversichtlicher, dass die Engländer natürlich auch nicht mit, wie sagt man so schön, mit Mann und Maus am eigenen 16er verteidigen werden. Sie werden da nicht mit 10 Leuten da hinten um ihren eigenen 16er stehen. Das ist ja auch ganz klar. Und die werden jetzt auch erstmal nicht defensiv agieren, sondern die werden in Anführungsstrichen mitspielen. Dann.
Aber Moment mal, darf ich da mal kurz zwischengrätschen? Genau, ja. Das sind ja die Worte des Bundestrainers. Joachim Löw hat da gesagt, das wird ein völlig anderes Spiel. Die Engländer werden nach vorne spielen, weil es ein Heimspiel ist, wo dann ja 40 oder noch mehr als 40.000 Zuschauer im Wembley-Stadion. Aber Moment mal, England bei dieser EM hat Dienst nach Vorschrift gemacht, zweimal 1-0 gewonnen, einmal 0-0 gespielt. England hat in den letzten 9 Länderspielen 8-0 gespielt. England hat doch jetzt, obwohl es ja so viele Top-Offensivleute gibt, auch sehr destruktiv gespielt. Wer sagt denn, dass die Engländer nicht genau so auftreten werden gegen die deutsche Mannschaft, um dann eben ihre schnellen Offensivleute in Szene setzen zu können? Also ich glaube, dass du daneben liegst und ich glaube auch, dass Joachim Löw daneben liegt.
Ja, nein. Also ja, du hast natürlich recht. An dem Tor von Pickford ist doch so ein Siegel dran, wie an so einer Tür, an der man feststellen kann, da ist noch keiner durchgegangen. Ne? Also genau, bei ihm ist auch noch keiner durchgegangen, da ist hinten noch keiner reingerutscht. Aber das war bei den Schweden auch so und die haben dann gegen Polen dann trotzdem auch mal von Robert Lewandowski 2 kassiert. Damit will ich sagen, ich glaube, es liegt auch immer schon am Gegner, welcher Gegner dich auch wie unter Druck setzt. Jetzt hat England auch keine überragende Vorrunde gespielt. Du hast es gesagt, es war destruktiver Fußball, aber es war eben auch kein berauschender Fußball. Es war
jetzt auch wie Frankreich auch. Viele Favoriten haben keine überragende Vorrunde gespielt. Also die Italiener, die sind ja wegen der guten Vorrunde jetzt in den Favoritenkreis aufgerückt. Die Belgier auch. Aber ich finde, die Mannschaften, die gegen Deutschland gut ausgesehen haben, die haben Deutschland das Spiel überlassen und den Ball überlassen. Das waren die Franzosen. Und das waren die Ungarn. Portugal hat mitgespielt und Portugal hat hoch verloren. Und die deutsche Mannschaft hat hinter den Spaniern bei dieser EM den meisten Ballbesitz. Und ich glaube, auch Gareth Southgate wird wissen, wie man gegen die deutsche Mannschaft spielen muss. Man muss hinten sicher stehen, man muss den Deutschen den Ball geben. Und wenn wir jetzt die letzte Aufstellung gegen Tschechien nehmen, dann hast du halt Konter und dann schickst du Saka, Sterling oder meinetwegen auch Grealish oder vielleicht Jadon Sancho oder wem auch immer, Rashford, wenn er den spielt, in Konter. Und auf der Und das ist die englische Stärke. Und von den eben erwähnten wird jeder das Sprintduell gegen Mats Hummels gewinnen. Und viele von denen werden auch Antonio Rüdiger abhängen. Und ich glaube, das wird das englische Spiel sein am Dienstag.
Ja, ich finde aber auch, dass zum Beispiel die Niederlage gegen die Franzosen am Ende schlechter gemacht wurde, als sie war. Weil die ersten 30 Minuten, finde ich, hat die deutsche Nationalmannschaft, du warst ja auch im Stadion, ein sehr ordentliches Spiel gemacht. das Spiel gegen die Portugiesen wurde natürlich dadurch befeuert, dass die Portugiesen in der Abwehr sehr wackelig dastanden und am Ende sich ja die Bälle auch noch selbst reingehauen haben. Deswegen wurde es so ein bisschen, ja, Tollhausatmosphäre da. Und was man gesehen hat, die Deutschen haben Probleme, wenn sie auf eine kompakte Abwehr stoßen. Und das kann sein natürlich, dass die das jetzt am Dienstag auch wieder so erleben werden. Auf der anderen Seite müssen die Engländer ja auch trotzdem nach vorne spielen, um ihr Tor zu erzielen. Und ich weiß wiederum auch, dass die Engländer, dass die Briten, Gareth Southgate ja auch schon dahingehend, also die Medien und auch die Fans Gareth Southgate auch angezählt haben, weil aus deren Sicht ist das natürlich auch eine Heim-EM. Ich habe gesagt, sie haben bei Finaleinzug haben sie ein Spiel auswärts. Das ist Football's Coming Home.
In Rom wäre das Viertelfinale auswärts, ja.
Genau, die würden schon oder die erwarten eigentlich auch schon etwas anderes als diesen destruktiven Fußball. Von daher ist es möglicherweise auch genau diese Grauzone. Auf der einen Seite wird erwartet, dass man ein bisschen offensiver spielt. Das würde Deutschland dann in die Karten spielen. Und auf der anderen Seite wird er natürlich auch von seiner defensiven Spielweise nicht abrücken. Auf der anderen Seite haben wir auch schon drüber gesprochen, haben sie das Team mit dem größten Marktwert, wird auch erwartet, dass du diese ganzen wunderbaren Offensivspieler einsetzt, ein Jadon Sancho noch gar keine, wie übrigens auch von dir prognostiziert, noch gar keine Rolle gespielt hat. Und irgendwann erwartest du aber eben auch mal diesen Offensivfußball, sollte es dazu kommen.
Aber es zählt doch nur Erfolg oder Misserfolg und es ist doch scheißegal, wie du Europameister wirst. Also ich glaube nicht, dass Southgate jetzt in diesem Spiel gegen den stärksten Gegner bei dieser EM, und das wird die deutsche Mannschaft sein im Achtelfinale, dass er dann von seinem Stil abweicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich glaube, dass ein ganz anderes Spiel wird, als der Bundestrainer ja in seinen ersten Statements nach dem 2-2 gegen Ungarn auch hat durchblicken lassen.
Ja, und ansonsten so zur personellen Umsetzung, vielleicht muss er dann sich auch schon trauen, früher mal Musiala zu bringen. Das ist ja irgendwie immer ganz witzig, ne? Also die Geschichte wiederholt sich dann ja doch immer schon schneller, als man das eigentlich für möglich hält. Damals, als die deutsche Nationalmannschaft noch entweder auf der Links- oder Rechtsverteidigerposition einen Philipp Lahm hatte, hat man gedacht, so, die werden nie wieder so einen guten Außenverteidiger haben. Und plötzlich kommt der Joshua Kimmich. Und als man irgendwie jetzt so denkt, okay, Thomas Müller ist mit seiner stachsigen, wie genialen Spielweise so langsam irgendwie ein Auslaufmodell, kommt einer um die Ecke, der natürlich nicht so aussieht wie Thomas Müller, aber der genauso stachsig und erfolgreich spielt wie Thomas Müller. Es wirkt irgendwie immer so ein bisschen unbeholfen, aber am Ende führt es nahezu immer zum Erfolg. Und ja, wieso nicht mit Musiala da wieder die Löcher reißen? Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Goretzka sehe ich da dann auch in der Startformation.
Wir können es ja mal durchgehen. Also ich glaube, dass Löw auf 4-3-3 umstellen wird. Das hat er ja gegen Ungarn auch schon gemacht in der zweiten Halbzeit. Da war Kimmich dann ja nicht mehr der Rechtsverteidiger, sondern ging ja neben Kroos und Gündogan ins zentrale Mittelfeld. Ich glaube, also mal ganz konkret gefragt, was glaubst du, wenn du dir die Startelf gegen Ungarn nochmal vor das geistliche Auge führst, welche personellen Änderungen wird es geben in der Anfangself am Dienstag?
Vors geistige Auge. Ich muss dazu natürlich sagen, dass ich zuvor bei Schweden gegen Polen im Stadion war und auf dem Rückweg, also während die Deutschen spielten, schon im Auto saß, aber ich habe es natürlich in der zweiten Halbzeit nebenbei verfolgt.
Dann sag ich dir mal, ich komm jetzt diktiere ich Jogi Löw die Startelf ins Heftchen. Also Neuer steht im Tor. Dann wird es eine Vierer-Abwehrkette geben. Eine Vierer-Abwehrkette wird es deswegen geben, um die schnellen englischen Konter in den Griff zu kriegen. Da wird Ginter rechts verteidigen, Rüdiger und Hummels innen, links Gosens oder in Klammern Halstenberg. Marcel Halstenberg ist defensiv ein bisschen stabiler und der hat seinerzeit, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Jahre her ist, sein allererstes Länderspiel im Wembley-Stadion gemacht. Da war ich Reporter und das war eine richtig gute Partie, die Halstenberg dazu gezeigt hat. Vielleicht spielt diese emotionale Komponente dann auch mal eine Rolle, wobei sich Joachim Löw ja von solchen Emotionen nicht leiten lässt. Aber er will natürlich auch die Außenverteidigerposition mit defensiv starken Spielern besetzen. Und ich würde sagen Gosens, aber vielleicht auch Halstenberg. Dann Kimmich und Kroos zentral. Davor Goretzka, Gündogan, das große Rätsel, was ist mit ihm los? Der Mann, der in England witzigerweise bei Manchester City die beste Saison seines Lebens gespielt hat, funktioniert aus unerfindlichen Gründen auch nicht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Erinnern wir uns an das Champions-League-Finale, da hat er ja das Abschlusstraining abbrechen müssen, hat dann trotzdem für Man City gegen Chelsea gespielt, hat verloren und ist seitdem in einer wirklich nicht guten Verfassung. Deswegen spielt Goretzka für Gündogan, da bin ich mir sicher. Und dann vorne würde ich Havertz nach wie vor hinstellen, der ja zweimal okay gespielt hat, hat er gegen Ungarn auch das Tor geschossen. Ich habe mich gefragt, warum wird er danach ausgewechselt? Den Wechsel hatte Löw, glaube ich, schon vorher geplant, aber dann hat Havertz das Tor gemacht zum zwischenzeitlichen 1:1 und er musste doch davon absehen, Havertz rauszunehmen, er musste doch deine Wechselpläne über den Haufen werfen. Also Havertz auch wegen seiner Körperlichkeit wird spielen, dann rechts Müller und links würde ich Gnabry aufstellen und Musiala würde ich tatsächlich dann je nach Spielverlauf einwechseln. Früher als in der 80. oder wann er kam, ich weiß nicht mehr genau die Minute, ich würde ihn dann irgendwann in der zweiten Halbzeit einwechseln. Aber mit Gnabry würde ich beginnen und Sané würde ich rausnehmen, weil Sané ja sehr unglücklich gespielt hat, um es nochmal positiv zu formulieren.
Ja, ich finde, dazu muss man natürlich auch sagen, dass man den Sieg jetzt nicht nur an Goretzka und die...
Es war ja kein Sieg, es war ein Unentschieden gegen Ungarn.
Ja, das Weiterkommen. Ich wollte mich gerade korrigieren, aber das Weiterkommen natürlich nicht jetzt nur an Goretzka und das 1:2 und 0:1 an Sané festmachen kann. Aber es ist natürlich echt extrem unglücklich und dass er diesen letzten Pass da nicht an Mann bekommt. Aber ich tue mich echt schwer, damit jetzt ihn da so zum Sündenbock zu machen. Aber ich sehe es natürlich genauso. Es sollen immer die Besten spielen und wenn man es daran festmacht, dann sich auch, dann muss Leroy Sané auch erstmal vielleicht auf die Bank. Ich glaube übrigens, dass er ein sehr sensibler Spieler ist, ein sehr empathischer Spieler und dass er das auch durchaus registriert, dass er eben nicht diese Rückendeckung hat. Und es gibt dann eben diese Spieler, die dann in einer Abwärtsspirale fallen und dass man sich halt auch um solche Spieler dann kümmern muss und auch nochmal mehr kümmern muss. Es gibt einfach so wie in jedem Gesellschaftsteil Menschen, die sind empathischer und andere sind es nicht. Einige sind irgendwie mentale Maschinen. Das ist dann vielleicht auch ein Nachteil in einer anderen Situation. Ich glaube, das ist jetzt wirklich auch die Aufgabe, dass man einen solchen Spieler wie Leroy Sané jetzt auch ein bisschen auffängt, weil das haben wir beim FC Bayern auch schon gesehen. Der hat ja auch wirklich wenige sehr, sehr gute Spieler gemacht. Und zwar nicht, weil er jetzt auch mal das Fußballspielen verlernt hat, sondern weil er natürlich auch immer als dieser 50 Millionen Euro Neuzugang bei den Bayern da ankommt, von dem jetzt Wunderdinge erwartet werden. Und wenn das nicht funktioniert, das haben wir bei anderen empathischen Spielern auch schon gesehen, wie, weiß nicht, bei Sebastian Deisler oder bei sonst wem, dann ist das halt auch einfach ein riesengroßer Rucksack, den du erstmal als junger Mensch tragen musst.
Aber er hat doch damals, als er von Schalke zu Manchester City wechselte, ich glaube, mehr als 60 Millionen Euro gekostet. Nagel mich nicht auf die genaue Zahl fest. Es war irgendeine astronomische Summe. Aber bei Manchester City war er einer der besten Spieler in der Premier League. Der hat ihm diese Ablösesumme ja offenbar auch nichts ausgemacht. Ich glaube, das Turnier ist nicht dafür da, um jetzt die Spieler einzeln aufzubauen. Die ganze Mannschaft muss funktionieren. Klar musst du dich um Sané kümmern, aber du musst vor allen Dingen dafür sorgen, dass die 11 Besten jetzt rauskristallisiert werden bis Dienstag. Und Sané gehört momentan nicht dazu, leider nicht dazu. Und das ist schade. Ich kann es verstehen, dass Löw auch an ihn festgehalten hat gegen Ungarn, weil gegen diesen 10er Abwehrregel brauchst du natürlich Spieler, die ins 1 gegen 1 gehen können und also diese Abwehr aufreißen. Und wenn ich mir die englische Innenverteidigung angucke, wenn Harry Maguire spielt, der ist gefühlt 1,95 groß und 2 Zentner schwer, dann ist natürlich Musiala vielleicht derjenige, der sich gegen ihn durchsetzen kann oder zumindest einen Freistoß zieht oder einen Elfmeter zieht. Sané wäre es auch, aber nicht in der Form von Ungarn. Deswegen wird er, glaube ich, draußen bleiben. Aber wir alle wissen ja, dass uns Joachim Löw immer wieder überrascht. Vielleicht ist das die Überraschung, dass Sané nochmal eine Chance kriegt. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Nee, ich glaube es auch nicht. Ich wollte nur damit sagen, es war natürlich auch bei Manchester City auch eine andere Situation. Ne? Also Pep Guardiola hat sich immer hinter Sané gestellt und hat gesagt, ich will ihn unbedingt haben. Und diesen Stellenwert hatte er in München nicht, sondern auch so ein bisschen typisch, würde ich sagen, typisch deutsch auch so, dass er erstmal so ankam, so nach dem Motto, jetzt wollen wir aber mal sehen. Und ich glaube, das war in England anders. Und ich glaube, dass ihn das dann auch beflügelt hat und bestärkt hat in seiner Leistung. Du hast aber auch komplett recht, dass er gerade dieses Achtelfinalspiel, es ist ein absolutes K.O.-Spiel. Und ich sehe Deutschland auch so ein bisschen in der Außenseiterrolle, in der leichten Außenseiterrolle, dass das nicht jetzt das Spiel ist, um Leroy Sané wieder aufzubauen. Ist ja völlig klar.
Ja, sehe ich auch so. Und witzigerweise, Alan Shearer sieht Deutschland auch in der Außenseiterrolle. Der ist ja mittlerweile BBC-Experte. Der sagt wortwörtlich, vor Deutschland müssen wir uns nicht fürchten. Ich glaube nicht, dass die englischen Spieler so denken. Aber ich glaube schon, dass die Engländer die englischen Spieler jetzt sich auch nicht von dieser Historie irgendwie einschüchtern lassen. Da sind wir dann ja wieder bei 96 beim verschossenen Elfmeter von Southgate. Und also ich glaube schon, dass es ein 50-50-Spiel ist, aber am Ende, ich traue der deutschen Abwehr nicht 90 Minuten über den Weg, am Ende glaube ich, und da sind wir schon bei der Prognose, dass sich England knapp durchsetzen wird, 2-1, und dass Joachim Löw, 15-jährige Ära als Bundestrainer, am Dienstag im Wembley-Stadion zu Ende gehen wird.
Ruhm und Ära. Ja, wo du gerade schon den Weg beschrieben hast, habe ich mich gefragt, ob Gareth Southgate das Stadion eigentlich auch über das Nordtor verlassen darf, aber das ist die Frage bei Sieg oder Niederlage. Ne? Also ich denke,
wie es ausgeht. Es wird ja einen Sieger geben, das ist ja das Schöne in der KO-Phase.
Ich glaube, es geht in die Verlängerung.
Auch dann wird es einen Sieger geben. Oder spätestens im Elfmeterschießen wird es einen geben.
Ich sage, in der Verlängerung gewinnt England und im Elfmeterschießen Deutschland. Haha.
Nein, beide Seiten abgesichert.
Laviert, ne? Wieder rumgeschwurbelt. Ja,
rumlaviert.
Ja, ich. Weißt du, was ich sage? Ich sage, Deutschland.
Der Beste soll gewinnen. Hör mir auf damit. Jetzt Deutschland irgendwie sowas.
Nein, Deutschland gewinnt. Deutschland setzt sich durch. Ja. Ich sage das jetzt einfach mal. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht begründen. Also eigentlich bin ich auch bei dir, aber mir ist das zu langweilig. Ich glaube auch genau der Punkt. Ich glaube, die Abwehr ist nicht gut genug. Ich kennst du dieses Ding? Man spricht ja häufig vom Spirit, ne, der sich so in der Mannschaft dann irgendwann entwickelt, der sich freisetzt. Das haben die Dänen durch eine sehr schicksalshafte Erfahrung jetzt gerade erlebt und durchlebt.
Da aber der Spirit bei den Deutschen soll ja gut sein im Vergleich zu 2018.
Ja. Das habe ich auch gehört, das habe ich auch gelesen. Aber ich finde, sowas nimmt man als empathischer Mensch dann auch einfach wahr. Und ich spüre das bei den Dänen, ich spüre das bei den Italienern. Ich sehe diese Weltklasse bei Belgien und auch vor allen Dingen bei Frankreich. Aber bei Deutschland spüre ich das nicht. Spüre ich auch nicht dieses, mit dem unbedingten Willen funktioniert das jetzt einfach. Sondern das ist irgendwie stachsig. Das ist so wie auf dem Kinderfest, wenn sich Kinder zum allerersten Mal diese Stelzen ausgeliehen haben, weißt du? Die steigen dann da hoch und die Eltern halten die noch so ein bisschen fest und die gehen dann 4 Meter und dann fallen sie da wieder runter und müssen erstmal dann wieder nochmal Anlauf nehmen. So, finde ich, ist momentan Deutschland in diesem Turnier. Und deswegen spüre ich nicht diese Durchschlagskraft und ich spüre auch nicht diesen Team-Spirit. Und deshalb würde ich auch sagen, und die Abwehr ist zu wackelig, da sind wir wieder bei den Stelzen. Am Ende denke ich irgendwie, nee, das ist diesmal nichts. Und das ist eben auch keine Weltklasse. Es ist keine Weltklasse-Abwehr. Der Altersschnitt ist auch irgendwie nicht so, dass du sagst, so, okay, das ist jetzt irgendwie eine junge, frische Mannschaft. Das ist irgendwie auch schon eine Mannschaft, die in die Jahre gekommen ist. Die ist notdürftig zusammengebaut. Das haben wir auch alle schon festgestellt. Aus Rückholaktionen von Podolski über Hummels bis zu Müller. Das ist halt alles irgendwie, ja, das ist halt nicht ganz. Das ist nicht rund. Das ist nicht Europameistertitel würdig, sage ich jetzt mal, so in der Qualität. Und deshalb, ja, komm, wenn wir ehrlich sind, dann sage ich auch, Deutschland scheidet Dienstag aus.
Endlich habe ich ein Statement von dir bekommen. Ja, ich finde auch die Deutschen zu schwankend und England hat bei diesem Turnier noch nicht sein wahres Gesicht gezeigt. Und das Spiel gegen die Deutschen vor dann 40 oder 45.000 Zuschauern im Wembley-Stadion wird auch dazu führen, dass die Engländer ihr wahres Gesicht zeigen. Ich glaube, es wird kein so spektakuläres Spiel, aber am Ende wird so eine Umschaltsituation dafür sorgen, dass England gewinnt. Ich sage aber nicht 1-0, sondern 2-1. Hast du Lust, mal alle Achtelfinals durchzugehen, ohne dass wir jetzt ein konkretes Ergebnis tippen, einfach nur sagen, wer kommt weiter, wer scheidet aus? Wollen wir das chronologisch mal machen, um ja auch den Hörern für deren Tippzettel, für deren Tippspiele so eine kleine Hilfestellung mit an die Hand zu geben?
Ja.
Ja, Wales, Dänemark, das Grachtelfinale, das ich morgen sehe. Wer setzt sich da durch?
Ich will nicht sagen natürlich, aber schon doch. Ich denke, dass sich die Dänen auch deutlich durchsetzen werden.
Deutlich. Ich sage nicht deutlich, aber Dänemark setzt sich durch. Genau, bin ich bei dir. Italien, Österreich. Dass du da noch nachdenken musst.
Ja, 2-1. Italien setzt sich durch.
Ich sage auch Italien. Niederlande, Tschechien.
Niederlande.
Das ist doch das Spiel, bei dem du bist, ne?
Nee. Nee? Ich bin bei Frankreich, Schweiz.
Ach so, Entschuldigung. Ja, ach ja, klar. Niederlande, Tschechien, genau. Ich sage auch, dass sich die Niederlande durchsetzt. Belgien, Portugal, das ist, finde ich, schon ein vielleicht etwas engeres Spiel.
Ja, und ich habe irgendwie im Gefühl, dass die Portugiesen sich durchsetzen.
weil Cristiano Ronaldo im Elfmeterschießen so ja auch schon ganz gut performt hat und dann im richtigen Elfmeterschießen wieder den entscheidenden Elfmeter verwandeln wird.
Ja,
ich sag, Belgien setzt sich durch, weil Belgien ja mit zunehmender Turnierdauer immer besser geworden ist. De Bruyne hat keine Schwierigkeiten mit seiner Fraktur und Hazard ist wieder integriert in die Mannschaft. Witzel auch. Also ich will es gar nicht zu sehr begründen. Belgien, Portugal, zack, Belgien kommt weiter. Kroatien, Spanien.
Nur ganz kurz, ich habe ja nochmal eine Sache gelesen über UEFA.com. Cristiano Ronaldo nun bei 100 neuen Länderspieltoren für Portugal. Diese Bestmarke hatte zuvor nur Ali Day. Hooray, hooray, it's Ali Day aus dem Iran. Der 36-jährige Ronaldo ist schon länger Europas bester Länderspieltorschütze und könnte ganz alleiniger Länderspiel-Rekordtorschütze werden mit einem weiteren Treffer.
Ja, das könnte ihm gelingen gegen Belgien. Und wer setzt sich beim Achtelfinale Kroatien-Spanien durch?
Spanien. Spanien hat sich warm geschossen, Spanien ist wieder wer?
Ich glaube es auch. Dann kommen wir zu deinem Spiel, in Anführungsstrichen, Frankreich-Schweiz.
Könnte man bei Frankreich-Schweiz auch, das heißt ja Hopp-Schweiz, ne? Also kann man sagen, das ist entweder Hopp oder Top und ich glaube, es wird Top und die Franzosen setzen sich durch, 2-0.
Glaube ich auch. England-Deutschland haben wir schon thematisiert und getippt. Schweden-Ukraine, das letzte Achtelfinale.
Das ist wirklich ein Ding, ne? Also die Schweden zum allerersten Mal seit 2004, seit der Griechenland, sage ich jetzt mal, EM fürs Achtelfinale qualifiziert. Ich wünsche mir Schweden, ich glaube aber Ukraine.
Ich sag, Schweden gewinnt im Elfmeterschießen.
Ja, und ja. Emil Forsberg tritt an und verwandelt den entscheidenden. 3 Tore hat er schon gemacht.
Ja, genau. Und das andere hat Viktor Claesson gemacht. Der hat das Achtelfinale Claesson gemacht. Gut.
Kann man da eigentlich sagen, dass die um Claesson besser waren? Ja, ne? Eigentlich schon gegen Polen.
Ja, wobei ich die Polen im zweiten Durchgang, vor allen Dingen ein Polen, den bekanntesten Polen, Robert Lewandowski, auch extrem gut fand. Also das war ein sehr, sehr abwechslungsreiches Spiel. Eines der Highlights der Vorrunde. Wo hätte man vielleicht nicht mit gerechnet bei der Ansetzung Schweden gegen Polen, aber was so die Dramaturgie anging, war das eines der besseren Spiele. Es gab überhaupt sehr viele gute Vorrundenspiele, finde ich. Wenn man bedenkt, dass, ich habe jetzt neulich gelesen, Luka Modric hatte sein 62. Pflichtspiel schon gemacht, beim Sieg der Kroaten in Schottland und viele Spieler auf dem Top-Niveau, also die mit ihren Vereinen weit in der Champions League gekommen sind, sind ja wahrscheinlich auch bei 60, 65 Pflichtspielen. Wenn man das alles mal so bedenkt und dann kommt auch Corona hinzu, dafür hat diese EM ein echt hohes Niveau.
Ja, das stimmt. Es sind nicht so die Langeweiler dabei wie bei der, schönes Wort, Bläh-WM, ne? Also es sind nicht so Dinger dabei, wo du denkst, boah, ey, warum mache ich das jetzt? Es war so, die eine Halbzeit haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Schweden gegen Slowakei, die tat mal weh, aber ansonsten waren das bislang echt schöne Spiele. Ja, und dieses Spiel, Schweden gegen Polen, du weißt es, ich war ja auch da im Stadion, das war echt ein Ding, also echt ein mega geiles Spiel, also hat schon Spaß gemacht. Und irgendwie auch das Duell, was denn ja zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München 2-2 ausgegangen ist.
Stimmt, ja, richtig. Ja, jetzt müssen wir noch über den Bundesligaspielplan reden. Wir können euch diese Mitteilung nicht verschweigen. Augsburg gegen Hoffenheim am ersten Spieltag. Diese Nachricht am EM-Ruhetag macht uns doch alle richtig geil auf die Bundesliga. Ich glaube, am 13. August geht's los. Und Fiete Arp wird nach Kiel ausgeliehen. Holstein Kiel. Ja. Da ist er ja wieder dicht dran an der Heimat. Wollen wir das kommentieren oder einfach mal so stehen lassen und jeder kann jetzt einfach mal 21, 22, 23, 3 Sekunden nachdenken, was er davon hält.
Ja, finde ich gut.
Ja, gut. Pass auf, wir haben ja noch unsere Lieblingsrubrik, der eine überrascht den anderen. Ihr wisst, dass während dieser EM-Special-Folgen der akustische Opener jetzt nicht kommt. Das liegt daran, dass wir auch heute wieder über eine Internetverbindung aufzeichnen und diese ganzen Elemente, diese ganzen Soundeffekte, die wir sonst immer diesem Podcast hinzufügen, auf die können wir nicht zurückgreifen. Deswegen fangen wir jetzt einfach so an. Und du hast mir im kurzen Vorgespräch schon gesagt, dass dein Beitrag überschaubar ausfällt. Aber ich kann es verstehen, weil du bist gestern spät nachts in Köln angekommen und musstest ja auch noch ein bisschen arbeiten, ne?
So ist es.
Du musst ja noch ein bisschen arbeiten und deswegen hast du jetzt keinen Beitrag leisten können zu unserer Rubrik Der eine überrascht den anderen, die so funktioniert, dass du nicht weißt, was ich mit dir vorhabe und ich normalerweise nicht weiß, was du mit mir vorhast. Deswegen.
Vielleicht ist das die bitterste und traurigste Überraschung, die ich dir jemals vorbereitet habe, dass ich an dieser Stelle nichts vorbereitet habe. Ich kann nicht mal kurz an meinen Naschschrank gehen, wo ich sonst einfach was rausziehe und sage, Michael, guck mal, ich habe dir was besonders Schönes, was besonderes Leckeres mitgebracht. Ich habe aber in der
Tat... Altes Osterei oder so, oder einen alten Weihnachtsmann, sowas gibt's denn noch häufiger.
Du bist echt ein Arsch, ey. Ich gehe den ganzen Tag in die Innenstadt, so wie früher meine Oma, die dann immer extra aus dem Haus gegangen ist, mit dem Bus in die Innenstadt gefahren ist, um von Arco ein paar Bonscher zu kaufen, damit ich eine kleine Freude habe. So bereite ich mich immer darauf vor und das ist jetzt der Dank. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, guck mal hier, warte mal, ich habe hier gerade links meinen offenen Koffer, bleib mal ganz kurz dran.
Ja.
Das ist kein Witz, guck mal hier. Das ist die Tüte mit den kleinen Souvenir, die ich mitgebracht habe aus St. Petersburg und da ist für dich auch was drin. Also ganz schlecht hat es dich nicht getroffen.
Matruschkas?
Das habe ich mich übrigens gefragt. Ich meine, bei all den Experten, ne, warum haben sie eigentlich nicht die Idee gehabt, in Russland, in St. Petersburg, Thorsten Matrioschka zu verpflichten, aber da ist auch wieder keiner drauf gekommen.
Ja, der ist ja Co-Trainer bei der VSG Altglienicke, der ist schon in der Saisonvorbereitung. Aber pass mal auf, ich nenne dir jetzt ein paar Vereine. Wir sind bei unseren Nationalspielern. Wir sind ja bei der EM. Das höre ich ganz oft auch von Journalistenkollegen. Wir, finde ich schlimm. Also für mich ist es die deutsche Nationalmannschaft. Ich weiß, ich bin jetzt politisch sehr korrekt, aber ich finde das komisch, wenn man da... von wir spricht. Aber gut, ich will dir
das ganz kurz, das ist ganz witzig, also das ist ja wirklich ganz witzig, weil es da ja auch einen Unterschied gibt, also ARD sagt ja die deutsche Nationalmannschaft, aber bei Jochen Breyer, den ich übrigens sehr gerne sehe mit seinen Experten, also mit Christoph Kramer und mit Per Mertesacker, der sagt ganz häufig wir und ich fremdel da auch ein bisschen. Ich habe mich aber auch gefragt, ob das auch ein Problem ist, dass in Anführungsstrichen wir Deutschen haben oder ob die das im Ausland auch so handhaben. Also ob die BBC dann auch sozusagen sagt, die haben gewonnen und die haben verloren oder ob die auch wir sagen. Das würde mich eigentlich mal interessieren, das weiß ich gar nicht, ob das halt so ein deutsches Ding ist, weil wir halt auch eines der wenigen Länder sind, die dieses Du und dieses Sie halt auch noch so penetrieren. Und andere Länder ist das halt You, ne? Also Du.
Da müsstest du Jürgen Klinsmann mal fragen, der ist der BBC-Experte, neben Alan Shearer, Gary Lineker und noch jemanden. Der kann dir die Frage beantworten.
Ja.
Aber pass mal auf, ich nenne dir jetzt die ersten Vereine oder unsere Nationalspieler haben wir alle klein angefangen, also als kleine Jungs und haben einen allerersten Verein gehabt. Ich nenne dir jetzt ein paar Vereinsnamen und du musst mir sagen, welcher Nationalspieler sich dahinter verbirgt. Kannst du mir folgen?
Ja.
Die Spielregeln soweit klar?
Ja.
Auch für euch zu Hause oder wann, wo immer ihr uns auch hören mögt. Das ist wieder ein Spiel zum Mitraten. Also, ich nenne dir einen Verein und du sagst mir, welcher Spieler da seine glorreiche Karriere angefangen hat. FC Schalke 04.
Manuel Neuer.
Richtig. Über diesen Spieler wurde in der Vergangenheit viel gesprochen. Könnte auch damit zusammenhängen, dass er, na, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Der Verein heißt FC Fortuna Elten.
Ja, das war natürlich Robin Gosens.
Sehr gut, sehr gut.
Viele dachten, das wäre jetzt Ulknudel Elten. Aber nein, es war tatsächlich Robin Gosens.
Ja. Nudel Elten habe ich übrigens gesehen vor der Arena in München. Da war ich ja beim Spiel gegen Frankreich und er hatte ein Trikot an und wurde fotografiert von mehreren Menschen. Und dann habe ich erst gesehen, oh, das ist ja Elten gewesen. Okay. Also der war auch da als Promi-Fan. Und die anderen Fans haben ihn entdeckt und wollten Selfies mit ihm machen. Ich habe.
Warst du mit ihm eigentlich damals zusammen bei Delta Radio?
Nee, da habe ich mal gearbeitet, aber er war da früher. Also unsere Wege haben sich niemals gekreuzt. Also.
Auch mit Doppelkinkar, der war auch mal da, ne?
Okay. Der war auch mal da, aber unsere Wege haben sich auch nicht gekreuzt. Okay, nächster weiter. Verein. SG Wattenscheid 09.
Ah, ja, wer ist denn da aus dem Pott nochmal mit dabei? SG Wattenscheid 09, das ist jetzt...
Ich will mal so viel sagen, sein Vater war ein Stürmer dieses
Vereins. Ja. Leroy Sané.
Richtig. Und jetzt kommt ein Verein aus Bayern. TSV Pehl. Schreibt sich P-E-H-L. TSV Pehl oder Pehl. Wessen Karriere hat da begonnen? Er ist ein Urbayer. Ein Urviech.
Ja, das ist dann Thomas Müller.
Richtig. Greifswalder SC.
Das ist natürlich Toni Kroos.
Richtig. Und jetzt FC Southampton. Das ist ja in England. Verrückt.
Das ist ja in England. Verrückt. Da, ach ja, genau. Das ist Jamal Musiala.
Richtig. Der hat ja sogar auch noch für die englische U21-Nationalmannschaft gespielt.
Ja.
Wir gehen zurück nach Deutschland. Blau-Gelb Frankfurt. Wer hat da angefangen? Vielleicht jemand, der in Frankfurt groß geworden ist.
Kevin Trapp?
Nee, der kommt witzigerweise aus dem Saarland. Ja, und wenn du dieses, was ich gerade gesagt hast, noch ein bisschen fortsetzt, dann hast du den Namen.
Erling Saarland? Nee, der spielt ja gar nicht mit. Emre Can?
Ja, Emre Can, genau. Und ein Verein noch, da finde ich.
Aber wie kommst du von Emre Can auf Saarland?
Nein, Kevin Trapp kommt aus dem Saarland.
Ach so, und Emre Can, Frank.
Das ist ein Frankfurter Junge, genau. Der kommt
aus. Okay, alles klar.
Und der letzte Verein oder der letzte Spieler, der gesucht wird, hat angefangen beim Werner SV Bochum. Schweige in der Leitung, das ist kein gutes Zeichen. Entweder bist du weg oder du denkst nach. Oder
beides. Ich denk nach. Gib mir mal eine Hilfestellung.
Ja, er hat dann auch irgendwann beim VfL Bochum gespielt. Und dann hat er auch beim FC Schalke 04 gespielt. Über diesen Mann haben wir heute auch schon ausführlich gesprochen. Die Kanzlerin macht die Raute und er macht mit seinen Händen ein.
Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, ne?
Ein Symbol, das.
Ach ja, Goretzka, ja, natürlich. Goretzka,
Der Goretzka hat beim Werner SV Bochum angefangen. Wunderbar, ja, das war das Quiz. Bochum. Der eine überrascht den anderen. Pass auf, wir müssen ja noch zwei Songs oder überhaupt Songs auf unsere Spotify-Liste packen.
Ja.
Und dann ist auch diese dritte Spezialfolge schon fast vorbei, weil ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen und ich will zumindest einmal frische Luft schnappen und mein Hochhaus hier verlassen. Deswegen kommt von mir jetzt die Spotify-Liste. Mit welchen Songs willst du sie bestücken?
Ich hätte ganz gerne, ich wünsche mir, ich habe gerade eben extra natürlich auch nochmal rausgesucht, Schenk dir mein Herz. Das ist das, was ich eingangs sang von Höhner, der Höhner. Schenk mir dein Herz.
Okay.
Noch ein Song? Weil ich hier in Köln bin. Genau, und ich wünsche mir, kennst du noch dieses Lied? Das war damals von der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich, dieses Allee.
Ricky Martin, ne?
Genau, weil es nach Bukarest geht und wenn ich mit Mehmet Scholl und mit meinem Dacia nach Bukarest fahre, dann werde ich dieses Lied hören. Und
ist das von Ricky Martin gewesen?
Ah, nee, ich glaube nicht.
Das recherchiere ich. Ja, ich weiß genau, das kann man ja rauskriegen. Ich packe zwei Songs drauf, die haben Bezug zum nächsten Spielort der deutschen Nationalmannschaft. London. Von London Grammar, so heißt die Band, Let You Know. Und dann natürlich den Klassiker London Calling von The Clash. Das sind meine Beiträge für unsere Spotify-Playlist. Also, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht auch nach dem Spiel der deutschen Mannschaft. Ihr müsst uns ja eingestehen, dass wir nicht immer montags liefern können. Wir versuchen es immer irgendwie einzurichten. Und du hast es ja immer so schön beschrieben in den letzten Folgen. Abonniert uns am besten und dann gibt es ja eine Push-Up-Mitteilung aufs Handy, wenn eine neue Anschlussfolge erscheint. Das solltet ihr auch tun, dann seid ihr immer up-to-date mit uns bei der Fußball-Europameisterschaft.
Ganz genau so ist das. Mir hat das eine riesengroße Freude bereitet. Lieber Michael, ich wünsche dir morgen ein mega gutes Spiel. Ich glaube, was man in jedem Fall sagen kann, es wird ein hochemotionales, ich glaube, die Johann Cruyff Arena wird brodeln. Wird
ja, genau aufkommen. Das ja nicht, weil ja kaum Zuschauer da sind. Keine Waliser und nur wenige Dänen. Aber die Johann Cruyff Arena wird auf jeden Fall einen Sieger erleben. Und der heißt Dänemark, wie wir uns ja vorgestellt haben.
Wie viele Zuschauer sind denn zugelassen?
Zugelassen maximal 16.000, aber ich habe keine Ahnung, wie viele niederländische Fans sich jetzt Tickets für dieses Spiel sichern.
Das aber die werden doch wahrscheinlich auch auf Seiten der Dänen sein, meinst du nicht?
Ja, weiß ich nicht. Aber wenn du neutraler Zuschauer bist und dir ein Länderspiel anguckst, feuerst du dann eine Mannschaft an oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht werden wir auch holländische Sprechchöre hören und viele Fans in Oranje sehen. Kann sein. Es ist schwer einzuschätzen. Aber darüber würde ich dann mit dir in der nächsten Folge sprechen. Ich sage am Ende, wir haben ja die Folge mit auf Niederländisch begonnen. Ich würde jetzt auch gerne auf Wiedersehen auf Niederländisch sagen. Weißt du, was auf Wiedersehen auf Niederländisch heißt?
Auf Wiedersehen.
Nee, Wout Weghorst. In diesem Sinne, macht's gut.
Ganz kurz noch, weißt du, was Elfmeter auf Niederländisch heißt?
Weiß ich auch nicht, nee.
Daneben.
Daneben. Okay. Dann in diesem Sinne, Wout Weghorst. Bis bald. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.